In Christus Jesus, liebe Geschwister, Heilige und Geliebte Gottes, es ist nicht schwer zu erkennen, wie Paulus in seinen Briefen immer wieder und das zuerst die positive Seite der Gläubigen anspricht. Mit seinem für ihn typischen Gnaden- und Segensgruß beginnt er in großer Dankbarkeit der jeweils Angeschriebenen zu gedenken, außer vielleicht im Galaterbrief. Auch im Brief an die Heiligen in Kolossea kommt der Dank nach dem Segensgruß in besonderer Weise zum Ausdruck. Auch hier kommt er ganz schnell und auf wichtige Angelegenheiten zu sprechen, die ihm im Herzen bewegen. In Anbetracht über das, was er ihnen im Folgenden zu sagen hat, betet und bittet er zusammen mit Timotheus und Epaphras, dass sie mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und allem geistlichen Verständnis erfüllt werden, um des Herrn würdig zu wandeln und ihm in jeder Weise zu gefallen. Kolosser 1, 9 und 10. Das gleiche Anliegen hat er in Epheser 4, 1 und 2, wo er uns als Gebundener im Herrn zuspricht, würdig der Berufung zu wandeln, zu der wir berufen wurden. In aller Demut und Sanftmut mit Geduld einander in Liebe ertragend. Dem allen geht aber in beiden Briefen die Bekanntmachung unserer Stellung in Christus voraus. In den ersten drei Kapiteln im Epheserbrief führen die Segnungen in Christus von einer Höhe zur anderen. Von des Christus Erhabenheit, seiner Einzigartigkeit lesen wir in Kolosser Kapitel 1 und 2. Als Erstgeborener vor einer jeden Schöpfung, dass in ihm das All erschaffen ist, dass er das Haupt der Körperschaft ist, auch der Erstgeborene aus den Toten, dass durch das Blut seines Kreuzes das ganze All ausgesöhnt wird und anderes mehr. In Kolosser 3, 12 und folgende wird uns nun in aller Deutlichkeit gesagt, wie wir uns als seine Heilige und Geliebten verhalten, wandeln sollen. Daher zieht an als Auserwählte Gottes. Paulus hat uns in den vorangehenden Versen aufgefordert, die Dinge, die der Sünde dienen, zu ertöten und abzulegen. Bevor er nun Anweisungen darüber gibt, was wir anziehen sollen, erinnert er uns mit der Anrede, Auserwählte Gottes, Heilige und Geliebte, an unsere besondere Stellung in Christus. Da gibt es ja weder Mann noch Frau, sind wir alle gleich. Es ist durchaus ja nicht selbstverständlich für uns, dass wir Auserwählte Gottes sind. Wir könnten nämlich statt Gefäße der Barmherzigkeit auch Gefäße des Zornes Gottes sein. Gott handelt nämlich bei jeder Auserwählung völlig souverän. Er kann sich nach seinem weisen Ratschluss Gefäße des Zorns oder Gefäße der Barmherzigkeit bereiten. Und niemand kann ihn darüber zur Rede stellen. Die Auserwählung der Körperschaft Christi war ja ein Geheimnis, bis zu der Enthüllung durch Paulus war sie vollkommen verborgen und verschwiegen. Sie geschah aber in Verbindung mit der Auserwählung Christi, den die Heilige Schrift den Auserwählten Gottes nennt, da er ja in allem der Erste sein muss. Kolosser 1, 18. In Johannes 17, 24 lesen wir von ihm, dass der Vater ihn vor dem Niederwurf der Welt geliebt hat und dass er ihn mit großer Herrlichkeit ausgestattet hatte. Genauso weit geht auch unsere Auserwählung zurück, von der wir lesen. So wie er, der Vater, uns in ihm, dem Sohn, unserem Haupt, vor dem Niederwurf der Welt auserwählt hat, Epheser 1, 4. Von ihm und für ihn auserwählt zu sein, ist eine ganz große und unfassbare Gnade. Sicher liegt das keinesfalls an uns selbst, etwa an unserer Güte und Brauchbarkeit oder an unserem Wollen und Wünschen, sondern ausschließlich an Gottes eigenem Willen und Ratschluss, den er in seiner Liebe auch mit unserer Auserwählung zur Durchführung bringen wird. An uns gibt es keine Ursache des Rühmens, außer im Herrn. Nehmen wir zur Kenntnis, was die Schrift darüber sagt. Seht doch nur eure Berufung an, Brüder, Geschwister. Da sind nicht viele Weise dem Fleische nach, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt erwählt Gott, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und das Schwache der Welt erwählt Gott, damit er das Starke zu Schanden mache. Das Niedriggeborene der Welt und das von ihr Verschmähte erwählt Gott, ja, das, was bei ihr nichts gilt, um das abzutun, was bei ihr etwas gilt, damit sich überhaupt kein Fleisch vor den Augen Gottes rühmen könne. 1. Korinther 1, 26 bis 29. Ja, das ist der Maßstab, den Gott bei seiner Auswahl anlegt. Alle Eitelkeit und alle Überschätzung der eigenen Vorzüge müssen verschwinden, wenn wir solches lesen. Die Berufung der Auserwählten erfolgt bei jedem Einzelnen zu dem von Gott zuvor bestimmten Zeitpunkt und gänzlich unabhängig davon, wie in diesem Augenblick die Qualität des Betreffenden nach menschlichen Begriffen aussehen mag. Für diese Handlungsweise Gottes ist ja die Berufung des Paulus ein treffendes Beispiel. Als Saulus von Tarsus fand er Gefallen daran, die damalige Gemeinde der Christusgläubigen zu verfolgen, um sich als Feind Christi besonders hervorzutun. Aber Gott, der ihn doch auch vor dem Niederwurf der Welt auserwählt hatte, war durch diese Feindschaft keinesfalls gehindert, ihn in seinen Dienst zu berufen und ihm das Zeugnis zu geben, dass er in ihm ein Gerät seiner Auswahl sei. Apostelgeschichte 9, 15. Und zwar ein ganz besonderes Gerät einer ganz außergewöhnlichen Auswahl, die bis dahin völlig, ja, unbekannt war. Es wird niemand um seiner selbst willen auserwählt, sondern allein darum, weil Gott das für die Durchführung seines Liebesratschlusses so beschlossen hat. Dies können wir bei allen in der Schrift berichteten Auserwählungen deutlich erkennen. Schon Abraham wurde nicht um seiner selbst willen auserwählt, auch nicht nur darum, um für Gott ein besonderes Eigentumsvolk zu gründen, sondern zu dem vom Gott beschlossenen Zweck, dass in ihm und in seinem Samen alle Familien des Erdbodens gesegnet würden. 1. Mose 12, 1 bis 3. Selbst der Sohn, der Auserwählte Gottes macht, hier keine Ausnahme. Er wurde vom Vater dazu bestimmt, dass in ihm die Schöpfung ins Dasein gerufen wurde, dass er sich für sie dahingäbe, sie auch rette und vollende, damit das ganze All in ihm aufgehauptet und ausgesöhnt werde, indem er durch das Blut seines Kreuzes Frieden macht. Kolosser 1, 15 bis 20, Epheser 1, 10. Zweck und Ziel aller Auserwählungen ist die Mitwirkung der Durchführung des Liebensratschlusses Gottes mit der gesamten Schöpfung. Auch Israel, das auserwählte Volk, dient in bestimmtem Umfang diesem Zweck. Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk ihm zur Aneignung, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, die euch aus der Finsternis zu seinem erstaunlichen Licht berufen hat. Schreibt Petrus, 1. Petrus 2, 9. Auch wir, ihr Lieben, als Glieder seiner Körperschaft, sind für Gottes große Zielsetzung auserwählt. Denn in Christus hat auch uns das Los getroffen, die wir vorherbestimmt sind, dem Vorsatz dessen gemäß, der alles nach dem Ratschluss seines Willens bewirkt, damit wir zum Lobpreis seiner Herrlichkeit seien. Epheser 1, 11 und 12. Immer wieder kommt zum Ausdruck, dass unsere Auserwählung für ihn zu seinem Lobpreis, zu seiner Verherrlichung ist. In Liebe hat er uns für sich zum Sohnestand durch Christus Jesus vorherbestimmt, nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Lobpreis der Herrlichkeit seiner Gnade, die uns in dem Geliebten begnadet. Epheser 1, 5 und 6. Ja, so sieht unsere Stellung aus in Christus. Dies geschah, weil wir Heilige und Makellose vor seinem Angesicht sind. Epheser 1, 4. So sieht er uns und sein Herz als von ihm in Christus zum Ziel gebrachte erfreuen. Zweck und Ziel unserer Auserwählung ist in allen Teilen an Christi Auftrag für die gesamte Schöpfung gebunden und damit an den Willensbeschluss Gottes, in Christus das ganze All aufzuhaupten. An dieser Aufhauptung dürfen wir aktiv mitwirken, denn wir sind Christi Vervollständigung und als solche an der Vervollständigung des Alls beteiligt. Epheser 1, 22, 23. Ja, welch unbegreiflich hohe Bestimmung ist doch mit unserer Auserwählung verbunden. Weil Gott uns in Christus sieht, gebraucht Paulus des Öfteren diese Anrede, Heilige und Geliebte. Alles, was Gott für sich gebraucht, ist heilig. Er hat gemäß seiner Auserwählung die Berufenen in Christus Jesus für sich abgesondert, geheiligt. Ihn hat Gott für uns zur Heiligung gemacht. 1. Korinther 1, 30. In ihm, Christus, sind wir Geheiligte. In gleicher Weise, wie wir in Christus Auserwählte und Geheiligte Gottes sind, dürfen wir nun, da wir in ihm auch zu Söhnen gemacht worden sind, auch seine Geliebten sein, an denen er ebenfalls sein Wohlgefallen haben will. Wenn Paulus die Anrede Geliebte gebraucht, so denkt er zunächst nicht nur so sehr an seine eigene Liebe zu den Geschwistern, sondern vor allem daran, dass sie Geliebte Gottes sind. In Römer 1,7 schreibt er, allen Geliebten Gottes und berufenen Heiligen, die in Rom sind. Oder könnten wir hier sagen, die zurzeit in Emmetten sind. Ja. Gott ist der Gott der Liebe. Und als solche liebt er seine gesamte Schöpfung, ohne Ausnahme. Auch die Geschöpfe, die ihm heute noch feindlich gegenüberstehen, alle Nicht-Auserwählten sind in diese Liebe eingeschlossen. Seine Auserwählten und Heilige jedoch liebt er in ganz besonderer Weise. Sie sind seine Geliebten, so wie Christus sein geliebter Sohn ist. Seine Liebe zu uns ist überreichlich, unerschöpflich. Epheser 2,4. Weil wir aber so schwer von Begriff sind, ihr Lieben, und darum auch nicht so dankbar, wie wir es sein sollten, darum hebt Gott uns gegenüber seine Liebe dadurch hervor, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Römer 5,8. Er will es uns recht eindrücklich machen. Nicht umsonst betet Paulus so ernstlich für alle Heiligen. Der Herr aber richte eure Herzen auf die Liebe Gottes und auf das Erdulden des Christus hin. 2. Thessalonicher 3, Vers 5. Damit ist er zugleich darauf hingewiesen, dass nicht nur der Vater uns liebt, sondern gleicherweise auch der Sohn. Und darum hat er sich für uns dahingegeben. Diese überfließende Liebe des Vaters und des Sohnes ist uns aber auch als Vorbild und Maßstab für unser Lieben gegeben. Als geliebte Kinder werdet nun Nachahmer Gottes und wandelt in Liebe, so wie auch Christus euch liebt und sich selbst für uns dahingegeben hat. Epheser 5, 1 und 2. Auch hier wird uns das Wesen wahrer Liebe deutlich gemacht. Sie ist Opferbereitschaft bis zur Selbsthingabe. Vom Vater und vom Sohn stammt auch unsere Fähigkeit, ebenfalls den Vater und unseren Herrn lieben zu können. Aber das können wir nur dadurch, dass die Liebe Gottes in unseren Herzen ausgegossen ist durch den Heiligen Geist, der uns als Gnadengeschenk gegeben ist. Römer 5, Vers 5. Und dieser Geist ist nicht ein Geist der Verzagtheit oder der Schwäche, sondern ein Geist der Kraft und der Liebe und der gesunden Vernunft. 2. Timotheus 1, 7. Und dieser bringt auch die neunfache Frucht in uns hervor, wie sie in Galater 5, 22 geschildert ist, und an deren Spitze steht die Liebe. Liebe Geschwister, der eingangs gelesene Abschnitt, den Paul gelesen hat, Kolosser 3, 12 bis 15, macht deutlich, dass uns das Wissen um die hohe Stellung in Christus zu einem damit übereinstimmendes Verhalten und Wandel in diesem irdischen Leben verpflichtet. Denn dies gehört zu unserer Zubereitung für unsere künftigen Aufgaben. Sie lauten daher, zieht an, als Auserwählte Gottes, Heilige und Geliebte, innigstes Mitleid, Güte, Demut, Sanftmut, Geduld, einander ertragend und gegenseitig Gnade erweisend. Wenn jemand gegen jemand einen Tadel hat, wie der Herr euch uns Gnade erweist, so tut auch ihr es. Über dies alles aber ziehe die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist, und der Friede Christi sei der Schiedsrichter in euren Herzen, wozu ihr ja in einem Körper berufen wurdet, und seid dankbar dafür. All das, wozu wir aufgefordert werden, alles, was der neuen und jungen Menschheit entspricht und wir anziehen sollen, ist schon im Innersten Gottes, in seinem Herzen wesensmäßig vorhanden und wird von ihm durch Christus Jesus in uns zur Anwendung gebracht. Wir brauchen es eigentlich nur dankbar anschauen und ihn, unseren Herrn, gehorsam nachahmen. Paulus und seine Mitarbeiter lebten uns diese innerste Regung vor, um uns zur Nachahmung anzuleiten. So schreibt er an die Korinther: Nicht eingeengt seid ihr in uns, eingeengt aber seid ihr in eurem Innersten, werdet auch ihr weit. 2. Korinther 6, 12 und 13. Er will ja damit sagen, dass seine Liebe und seine Fürsorge für sie überfließend ist und er sich danach sehnt, dass auch sie sich allen Heiligen gegenüber so einstellen. Paulus konnte sich des Philemons Verhalten rühmen. Warum? Da er durch dessen Liebe viel Freude und Zuspruch erfahren hat, weil das Innerste der Heiligen durch ihn, den Philemon, beruhigt wurde. Das Leben unseres Herrn Jesus auf Erden ist voller Beispiele, die sein Innerstes erregten und in Tätigkeit setzten, um die Not der Betreffenden zu beseitigen. So lesen wir zum Beispiel, dass die Drangsale und Leiden vieler aus seinem Volk den Herrn Jesus jammerten, also im Innersten Leid taten, ins Herz schnitten, und er ihnen darum half. Ein paar Schriftstellen, Matthäus 9, 36 und 20, 34, Lukas 7, 13 und andere. Auch in den mancherlei Gleichnissen, die der Herr ihnen erzählte, kam die gottgefällige Tätigkeit der innersten Regung zum Ausdruck. Zum Beispiel Matthäus 18, 27, Lukas 10, 33, Kapitel 15, 20 und andere. Er, der Herr Jesus, ging nie an der Not der ihm begegneten Menschen teilnahmslos vorüber. Sie schnitt ihm immer ins Herz. Sie erregte sein Innerstes. Wegen unser aller Not gab er sich zum Opfer und Lösegeld. Paulus nennt dies innerste Regung Christi, die auch wir haben sollen. Darum konnte er an die Philipper schreiben: Denn Gott ist mein Zeuge, dass ich mich nach euch allen mit innerster Regung Christi Jesus sehne, Philipper 1,8, um geistliche Gnadengabe mitzuteilen und Liebe zu erweisen. In unserem Schriftwort wird nun diese innerste Anteilnahme auf das Mitleid bezogen. Es ist hier nicht das Mitleiden oder Mitfühlen gemeint, wie zum Beispiel in 1. Korinther 12, 26. Und es sei, dass ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Es handelt sich um eine innere, erregte Anteilnahme, die eifrig auf Trost, Erquickung und Hilfe bedacht ist und ohne diese nicht ausgehalten werden kann. Das eigene Ich tritt dabei völlig in den Hintergrund. Dieses Mitleid ist wiederum zuerst eine ausgesprochene Eigenschaft Gottes. Es ist die Ursache der aufopfernden Hingabe an und für den Erbarmungswürdigen. Aus dieser Erkenntnis heraus konnte Paulus auch lobpreisend ausrufen: Gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater des Mitleids und Gott allen Zuspruchs, der uns in all unserer Drangsal zuspricht. 2. Korinther 1,3. Wir erfahren aber dieses Mitleid Gottes nicht nur zum eigenen Zuspruch und Nutzen, sondern dass wir als seine Söhne befähigt werden, auch anderen aus innerstem Mitleid zu sprechen. Und wir dies auch wirklich tun. 2. Korinther 1,4. Mitleid ist darum eine Eigenschaft der Söhne Gottes. In erster Linie seines einzig Gezeugten, aber auch derer, die durch ihn in Liebe zum Sohnestand vorherbestimmt sind. Und so bewegt sie Gottes Mitleid zur Bereitschaft, ihre Körper für Gott als folgerichtigen Gottesdienst im Erbarmen für alle, die noch im Fleisch gefangen sind. Unter diesem Gesichtspunkt konnte Paulus sagen: Ich spreche nun im Hinblick auf die Mitleidserweisungen Gottes zu. Römer 12, Vers 1. Der Apostel erwartete, dass solches innerstes Mitleid unter den Gläubigen vorhanden ist und baute darauf seinen Zuspruch auf. Wenn nun irgendein Zuspruch in Christus, wenn irgendein Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn innerste Regung und Mitleid noch etwas gelten, so macht meine Freude vollständig dadurch, dass ihr gleichgesinnt seid. Philipper 2, 1 und 2. Unter dem Gesetz ging es nach dem Vorsatz Auge um Auge, Zahn um Zahn. Können wir lesen, 3. Mose 24, 19 und 20 und noch im 5. Buch Mose. Das Gesetz kannte für jedes Vergehen eine gerechte Strafe. Hebräer 10, 28. Da gab es kein Mitleid. Aber der Herr Jesus lehrte bei seinem Auftreten die Liebe als die Vervollständigung des Gesetzes. Und zur Liebe gehört das Mitleid mit allen Konsequenzen. Darum lehrte der Herr Jesus sein Volk: Werdet daher mitleidig, so wie auch euer Vater mitleidig ist. Lukas 6, 36. Das war eine ganz neue Sprache für Israel und voll tröstender Hoffnung für jeden, der hören konnte. Wo aber innerstes Mitleid nicht vorhanden ist, dürfen wir sicher sein, dass auch die weiteren Eigenschaften fehlen, die uns ja anzuziehen befohlen sind: Güte, Demut, Sanftmut und Geduld. Gerade die Güte Gottes, ihr Lieben, die er uns in dem alles übersteigenden Reichtum seiner Gnade in Christus Jesus erwiesen hat und künftig noch mehr erweisen wird, weil er in den kommenden Äonen für die Überhimmlischen an uns zur Schau stellen wird, diese Güte. Epheser 2, 7. Wir sind ja ausdrücklich Gefäße seines Erbarmens, Römer 9, 23, von ihm aus erwählt, ohne jedes eigenes Verdienstes und ohne jede eigene Mitwirkung. Titus 3, 4 und 5. Der Herr legt uns keine Last auf, wenn er uns nun auffordert, ebenfalls gütig zu sein. sagt er doch in einer seiner Reden, denn mein Joch ist mild, gütig, und meine Last ist leicht. Matthäus 11,30. Die Söhne des Höchsten sind gütig, so wie auch ihr Vater gütig ist. Gerade daran sind sie als Söhne Gottes erkennbar. Paulus und Timotheus waren darin vorbildlich, denn sie empfahlen sich als Gottes Diener auch in der Güte. 2. Korinther 6, 6. Darum auch die Ermahnung an uns: Werdet aber gegeneinander gütig und im Innersten wohlwollend. Epheser 4, 32. Zur Güte gehört auch die Demut. Niedrig gesinnt sein. Eine von der Niedrigkeit überzeugte Gesinnung ist das genaue Gegenteil von Stolz und Hochmut. Diese sind dem Herrn ein Gräuel. Die Heilige Schrift gibt ihnen kein gutes Zeugnis und keine gute Aussicht. So lesen wir in Sprüche 16, 18. Hochmut kommt vor dem Fall. Das hat zum Beispiel Nebukadnezar buchstäblich erlebt, so dass er ihm am Ende bekennen musste: Da alle seine Taten Wahrheit sind und seine Pfade rechtschaffen, denn alle, die in Hoffart einhergehen, vermag er zu erniedrigen. Daniel 4, 34. Demütige haben aber die Verheißung, dass der Herr sie erhöhen wird. Auch Petrus bezeugt diese Tatsache, wenn er schreibt: Gott widersetzt sich den Stolzen, den Demütigen gibt er Gnade. Demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch zur rechten Frist erhöhe. 1. Petrus 5, 5 und 6. Paulus hat dies in besonderer Weise erfahren, denn er übte sich in der Demut, Apostelgeschichte 20, 19, und konnte freudig bekennen, dass Gott den Demütigen zuspricht, 2. Korinther 7, 6, darum auch seine eindringliche Ermahnung: Nichts aus Ränkesucht noch aus Anmaßung zu tun, was er aus dem Stolz und dem Hochmut kommt, sondern in Demut einer den anderen sich selbst für überlegen erachten. Philipper 2, Vers 3. In ähnlicher Weise äußert sich auch Petrus: Seid alle gleichgesinnt, mitfühlend, voller Bruderliebe, Geschwisterliebe, im Innersten wohlwollend, demütig gesinnt, nichts Übles mit Üblem vergelten oder gar Schimpfwort mit Schimpfwort, sondern im Gegenteil segnet. 1. Petrus 3, 8 und 9. Eng verknüpft mit der Demut ist die Sanftmut. Sie ist das genaue Gegenteil von Zorn, Grimm, üblem Wesen, Lästerung, Schimpfworten und so weiter. Ungute Eigenschaften der alten Menschheit, die wir ja als neue Menschen, als Menschen Gottes ablegen, ja, fliehen sollen. Kolosser 3, 8 und 9. Darum ermahnt Paulus auch Timotheus und ja damit auch uns: Du aber, o Mensch Gottes, entfliehe diesem allen. Jage vielmehr der Gerechtigkeit nach, der Frömmigkeit, dem Glauben, der Liebe, der Beharrlichkeit, der Sanftmut im Leiden. 1. Timotheus 6, 11. Weil das aber nicht so leicht ist, wie es sich liest, steht im Vers 12: Ringe den edlen Ringkampf des Glaubens. Und wir könnten diesen Vers jedem dieser vorhergehenden voransetzen. Ringe den edlen Ringkampf des Glaubens, Ringe den edlen Ringkampf der Liebe, ringe den edlen Ringkampf der Beharrlichkeit, ringe den edlen Ringkampf der Sanftmut im Leiden. Aber das beste und reinste Vorbild in der Sanftmut ist für uns der Herr Jesus Christus selbst. Er allein konnte von sich sagen, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Matthäus 11, 29. Und das war er schon immer. Wer sich ihn zum Vorbild nimmt und wirklich nachahmt, der kann mit Paulus von sich sagen, dass er in der Sanftmut und Lindigkeit Christi anderen zuspricht. 2. Korinther 10, 11, 1. Es ist unsere Aufgabe, allen Menschen, besonders aber unseren Glaubensgeschwistern in Christus gegenüber Sanftmut walten zu lassen. Darum auch die mancherlei Ermahnungen, zum Beispiel Galater 6, 1. Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Kränkung übereilt wird, so helft ihr, die geistlich Gesinnten, einem solchen in einem Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und achte auf dich selbst, dass nicht auch du in Versuchung gerätst. Sanftmut ist ein Kennzeichen eines Sklaven des Herrn. Ein Sklave aber des Herrn soll nicht zanken, sondern gegen alles sanft sein, lehrtüchtig, Übles nachsichtig, ertragend, in die Widerstrebenden in Sanftmut erziehen, ob ihnen Gott nicht Umsinnung gäbe. 2. Timotheus 2, 24 bis 26. Wer ernstlich sanftmütig sein und handeln will, braucht als weitere wichtige Eigenschaft die Geduld, Langmut. Steht auch in Stichwortkonkordanzseite 450 für dieses griechische Wort Geduld, Langmut. Hat also auch mit Mut zu tun. Ausharren, einen langen Weg mitgehen. Als der Herr vor dem Angesicht des Mose vorübergeht, nannte er ihm seine Eigenschaften. Mitleidsvoll und gnädig. Langsam zum Zorn, groß an Huld und Treue. 2. Mose 34, Vers 6. Diese wohltuenden Eigenschaften hat er an seiner gesamten Schöpfung bewiesen. Insbesondere durch die schmerzliche Hingabe seines einzig Gezeugten. Er trägt heute noch die Gefäße des Zorns mit viel Geduld. Römer 9, 22. Und auch mit uns Gläubigen hat er unendlich Geduld, denn auch wir hätten häufig genug Zorn oder Strafe verdient. So schreibt auch Petrus zusprechend an die Judenchristen in der Zerstreuung, und erachtet die Geduld unseres Herrn für Rettung, so wie auch unser geliebter Paulus, Bruder Paulus, euch geschrieben hat. 2. Petrus 3, 15, gerade Paulus hat die Geduld des Herrn in außerordentlichen Weise als Rettung erlebt. Jedoch eben deshalb erlangte ich Erbarmen, auf dass Jesus Christus an mir als Erstem sämtliche Geduld zur Schau stelle, denen als Muster, die künftig an ihn glauben, zu äonischem Leben. 1. Timotheus 1, 16. Aus diesem Grund wollte der Apostel auch seinen Herrn in der Geduld nachahmen und sich in vielem Erdulden auch als Diener Christi empfehlen. 2. Korinther 6, 4. Wir selbst sind leider vielfach nicht so geduldig, wie es unserem Wandel in Neuheit des Lebens entsprechen müsste. Darum wird uns zugesprochen, Geduld anzuziehen. Vielfach sind wir nicht einmal dem Herrn gegenüber geduldig und meinen oft, dass er unsere Gebete schneller erhören und unsere Wünsche schneller erfüllen sollte. Auch möchten wir gerne schneller die Frucht unserer Arbeit für den Herrn sehen. Unsere Sehnsucht nach der Ankunft unseres geliebten Herrn erfordert ebenfalls zuweilen besondere Geduld und Ausharren. Wegen der mangelnden Geduld der Heiligen hat Paulus ernstlich Fürbitte getan, damit sie gekräftigt werden sollen mit aller Kraft nach der Gewalt seiner Herrlichkeit zu aller Ausdauer und Geduld mit Freuden. Kolosser 1,11. Ausdauer und Geduld gepaart mit Sanftmut und Demut sind gerade auch unter Geschwistern, egal wie die Belehrung der Einzelnen aussieht, stets angebracht und erforderlich. Darum auch die Ermahnung, wir sprechen euch aber zu, Brüder, ermahnt die Unordentlichen, tröstet die Kleinmütigen und die Schwachen. Seid mit allen geduldig. 1. Thessalonicher 4, 3, 5, 14, Entschuldigung. Und ein andermal, was wir ja auch anfangs gehört haben, mit aller Geduld und Sanftmut, miteinander ertragend in der Liebe. Epheser 4, 2. Dies ist tatsächlich nur wahrer Liebe möglich, da sie aber in unseren Herzen ausgegossen ist, diese Liebe, Römer 5, 5, sollte sie sich ja auch auswirken. 1. Korinther 13. Da wir außerdem noch den Geist, den Heiligen innewohnend erhalten haben, mit dem wir versiegelt sind, können auch diese Früchte reif werden. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Milde, Gutheit, Treue, Sanftmut und Selbstzucht. Und weil wir als Glieder der Körperschaft Christi täglich aus der überströmenden Gnade Gottes leben, lasst uns als Auserwählte Gottes Heilige und Geliebte inniges, innerstes Mitleid, Güte, Demut, Sanftmut und Geduld anziehen zur Auferbauung der Körperschaft Christi und ganz besonders zur Verherrlichung Gottes und seines Christus. Das gibt dann einen Wandel, der unserer Stellung in Christus entspricht. Ihr Lieben, die weiteren Verse 13 bis 15 reichen die Zeit sowieso nicht. Das gibt dann mal wieder einen Wort, den so der Herr Gnade schenkt. Der Herr segne euch und die Gnade sei mit euch. Amen.